Wer hätte gedacht, ABXO B-Side hat es auf 10 Folgen gebracht. Heute besprechen Ilias und ich Supergiant Games Hades, das sehr stylische Horror-Adventure Observation und feuern ein bisschen Vorschussliebe in Richtung A Plague Tale Innocence ab. Wir schnacken aber natürlich auch über die News der letzten Wochen, die Kooperation zwischen Sony und Microsoft, dem Epic Games Mega Sale und dem hippen kleinen Schwarz-Weiß-Handheld Playdate. Jetzt habt ihr aber erst einmal ein Date mit uns. Also außer wenn ihr abschaltet, was sehr, sehr schade wäre. Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur, und jetzt ein kleines Jubiläum, 10. Folge ABXO B-Side. Fantastisch, 10 Folgen. Du hättest gedacht, wir schaffen nicht mal 5.
Ja, will ich ganz ehrlich zu dir sein. Hätte ich nicht mit gerechnet, freue mich aber umso mehr, dass das wirklich hingehauen hat. 10 Episoden ABXO B-Side, wer hätte das gedacht?
Ja, es ist fantastisch. Und du bist natürlich wieder mit an meiner Seite. Hallo Ilias, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut.
Hallo zusammen, mir geht es hervorragend. Ich hoffe, dir geht es ebenso gut.
Mir geht es auch gut. Vielen Dank.
Das ist schön.
Ich hatte einen entspannten Samstagabend mit ein bisschen Videospielen. Wie soll es einem da schlecht gehen? Weil Videospiele sind toll, wie wir alle wissen.
Hast du denn überhaupt noch die Zeit, um Videospiele zu spielen?
Generell oder jetzt die letzten 2 Wochen?
So die letzten Wochen. Wir haben ja gerade so die große E3-Vorphase und da kommt es ja gerne mal vor, dass man so gut wie nicht mehr zu dem kommt, was man eigentlich machen möchte. Also so geht's mir zumindest so ein klein wenig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Ja, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht an der E3 an sich festmachen, weil noch ist da nicht so viel Arbeit mit verbunden, aber ja, ich bin irgendwie nicht so viel zum Spielen gekommen in letzter Zeit. Na gut, aber dadurch, dass ich halt auch für die Arbeit noch ein bisschen mehr spielen musste, also ja, hier und da komme ich schon noch dazu. Und gestern habe ich mir auch noch mal Zeit genommen, in ein paar Sachen reinzuspielen. Also,
freust du dich denn auf die E3?
Ja, also ich glaube schon, dass da ein bisschen was in Bewegung ist. Ich weiß nur nicht, wie, ja, ich kann die E3 gerade noch gar nicht fassen. Keine Ahnung, ich finde, noch weiß man einfach zu wenig, oder? Also du hast jetzt gerade noch nicht so den Punkt, wo du sagst, okay, das und das wird richtig krass. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Microsoft macht. Ich weiß nicht, wie viel man von der neuen Konsole sieht. Ich weiß nicht, was Nintendo macht. Wir wissen, dass Sony nicht auf der E3 stattfindet. Das alles sind so ganz viele unbestimmte Punkte, was diese Messe angeht, dass so die Vorfreude gerade noch nicht so da ist, muss ich gestehen. Und ich bin dieses Jahr auch nicht vor Ort. Deshalb vielleicht deshalb auch noch mehr Grund, nicht krass, das ist eigentlich Schwachsinn. Ich habe mich immer gefreut, zu Hause zu gucken, die ganzen PKs. Nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber nee, keine Ahnung, bei mir ist die Vorfreude noch nicht so groß. Bei dir? Bei dir wahrscheinlich mehr.
Ich tatsächlich, ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch das erste Mal vor Ort. Leider ohne dich. Es hat mir das Herz gebrochen. Aber das wird hoffentlich irgendwann mal der Fall sein. Aber ich freue mich echt, weil ich den Terminplan mir schon angesehen habe. Ah. Und da steht jetzt nichts, was man nicht sowieso schon kennt. Aber ey, ich habe richtig Bock. Ich habe wirklich, wirklich Bock, mir die ganzen Sachen anzusehen, mir den Showfloor anzusehen, auch wenn er wahrscheinlich pickepacke voll sein wird. Ich habe Bock, in den PKs zu sitzen. Ich habe einfach Lust, das alles einzusaugen und zu zelebrieren, weil man das ja seit Jahren, seit Ewigkeiten immer nur von zu Hause aus gemacht hat, um das erste Mal so dabei zu sein. Keine Ahnung, vielleicht rede ich es mir jetzt schöner, als es ist. Ich erinnere mich nur an deine an deinen Report, als du dann da warst und dann am Ende sich das doch ein klein wenig kälter gelassen hat,
ja, aber das
vielleicht gewünscht hat.
Das waren aber auch die Umstände. Also es war einfach die erste E3 war halt nicht so gut von uns organisiert und ich habe ja erzählt, wie lange wir da gearbeitet haben. Also ich glaube, das hat sehr viel dazu beigetragen, dass ich es nicht so wertschätzen konnte. Ich glaube, man darf es nicht glorifizieren. Das ist halt trotzdem eine Messe und jetzt auch von den Ausmaßen eigentlich nicht größer als eine Gamescom, sogar eher kleiner, wie wir wissen. Aber da passiert halt trotzdem, da passieren aufregende Dinge. Diese PKs, es macht halt auch schon Spaß. Bist du bei vielen vor Ort?
Ich bin bei jeder dabei.
Okay, und das ist
geil.
Das ist tatsächlich
geil.
nee, also die machen halt schon Spaß. Ich finde, da gibt's manchmal auch so Leute, die dann so aufschreien und sagen, ja, warte mal, ihr seid doch Journalisten, ihr dürft euch doch nicht freuen und ihr seid doch da zum Bericht erstatten, ihr dürft doch nicht voreingenommen sein. Wo ich aber sage, hey, es ist Quatsch, wenn da eine gute PK abgefeiert wird und die gute Punkte bringen, dann darf man sich natürlich freuen, weil wir sind halt alles Videospieler und freuen uns über gute Spiele. Ich mag das, ich finde das total toll. Deshalb, ich glaube, du wirst sehr viel Spaß haben und ich gönn's dir. Das wird, glaube ich, ganz geil.
Das ist super nett und ich bin auch sehr, sehr gespannt. Vielleicht, eventuell, ich sag's jetzt einfach mal hier so im Podcast, ohne es mit dir abgesprochen zu haben, werde ich mich ja mal hier und da melden für den Podcast, um mal ein paar interessante Vorschauperspektiven von meiner Seite aus zu geben und euch direkt teilhaben lassen aus L.A. Wie gesagt, es ist überhaupt keine Ahnung, ob das stattfinden wird oder nicht. Ich stell's mir aber ziemlich cool vor und wenn wir das irgendwie organisatorisch hinkriegen, dann warum denn nicht?
Klingt fantastisch. Also ich, ja, mach mal. Quasi live. Du machst das schon, du machst das schon. Aber hey, vielleicht ist das ja auch eine Motivation für euch da draußen, uns weiter positive Bewertungen zu geben, weil Ilias, es hat geklappt. Wir haben über 100 positive Bewertungen. Yeah. Yay!
Wir müssen jetzt so ein Klatschtrack einfügen. Ja, ey Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr fleißig bewertet habt. Wir haben es geschafft. Wir haben über 100 Bewertungen im iOS Store zumindest. Keine Ahnung, wie es auf den anderen Plattformen aussieht.
Ja, wir sagen das immer so. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, bei welchen Plattformen man denn noch positive Bewertungen hinterlassen kann. Es gibt, glaube ich, so ein paar Podcatcher, über die du das machen kannst. Aber sonst wüsste ich, bei Spotify gibt es das nicht zum Beispiel.
Auf jeden Fall trübt das nicht unsere Freude. Vielen, vielen Dank für den Support. Und der soll hier natürlich nicht aufhören. Das bedeutet
so, Freunde, 200 bis zum nächsten Wochenende.
Nee, das bedeutet nicht nur Bewertungen, sondern auch teilhaben hier mit an der Sendung. Das bedeutet, wenn ihr uns einfach Fragen zum Beispiel schickt, weil wir auch richtig Bock haben auf eine neue Mailbag-Folge, dann könnt ihr das selbstverständlich weiterhin machen an die gewohnte E-Mail-Adresse Ilias, ilyas@abxo.de oder noch einfacher über Twitter, sei es über den Hashtag abxo oder direkt uns per PM auf Twitter unter dem Handle @abxo_tv.
Das klingt fantastisch. So, und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu dem Punkt, weshalb wir hier sind. Wir reden über Videospiele und lass uns über Spiele reden, die wir in letzter Zeit gespielt haben.
Okay, ich habe es ja im Vorfeld ein klein wenig erzählt. Ich kam gar nicht so sehr zum Spielen. Ein kleiner Titel hat es mir aber angetan, der jetzt im Rahmen des Epic Game Sales, über den wir nochmal später ein klein wenig sprechen werden, nochmal reduziert wurde, ich glaube auf 7,50 € oder so, wenn man alle Rabatte dazu zählt. Mhm. Und zwar handelt es sich um Hades. Und Hades ist ein kleines Spiel von Supergiant Games. Ist ein Entwickler, den man vielleicht kennt, hat unter anderem sowas wie Bastion gemacht, Transistor oder jetzt zuletzt A Pyre. Oh, und Hades kam jetzt kurze Zeit, also verhältnismäßig kurze Zeit später nach Pyre und ist als ein Early Access Titel zu verstehen und ist im Grunde auch eine komplette Abwanderung von dem, was man bisher von Supergiant Games gekannt hat. Und zwar starkes Storytelling, sehr, sehr kompakt alles und relativ straightes Design. Das bedeutet, dass du halt so eine klassische Einzelspieler-Kampagne hast, die du dann von A bis Z spielen kannst und gut ist. Und Hades ist halt ein komplett anderes Spiel, beziehungsweise hat das Elemente von Transistor, von Bastion, von Pyre, nimmt das aber in ein neues Genre, das obendrein noch mit einem neuen Twister herkommt. Und zwar ist Hades ein Roguelike. Und das wird wahrscheinlich jetzt den einen oder anderen verschrecken. Ja. zum Beispiel dich, weil du bist ja eigentlich jemand, der keine so große Lust auf Roguelikes hat. Also die klassischen Spiele, wie beispielsweise so ein Binding of Isaac oder Spelunky.
Ja, genau. Weil ich halt immer gerne ein bisschen was für meine Spielzeit auch habe. Also ein bisschen Fortschritt brauche ich.
Ja, und pass auf. Und Hades macht das nämlich so, wie jetzt beispielsweise auch in Dead Cells. Hades versteht sich nicht als Roguelike, sondern als ein Roguelite. Das bedeutet, dass jedes Mal, wenn du einen Durchgang gemacht hast, dass du zwar deinen Spielfortschritt in dem Sinne verlierst, das bedeutet, dass du von Anfang an wieder beginnen musst, aber du nimmst bestimmte Erfahrungspunkte mit, die du dann nochmal in deinen Charakter investieren kannst. Und nochmal kurz, um das Spiel grundsätzlich so ein bisschen zu beschreiben, und zwar ist Hades, der Gott der Unterwelt, ist dein Vater und regiert quasi über die Unterwelt und du bist Zagreus, du bist sein kleiner Sohn und du hast überhaupt keinen Bock mehr auf die Unterwelt. Du willst hoch in den Olymp und willst dem ganzen Leben, das du bisher gefristet hast, absagen. Du willst das alles hinter dir lassen und willst dem Ganzen entfliehen. Und das kannst du nur machen, indem du über die ganzen Stadien der Unterwelt gehst. Das bedeutet, dass stellenweise das Tartarus eine Zwischenwelt sein wird. Das Tartarus kennen wir beispielsweise auch aus Persona. Da hattest du auch immer mal wieder so Fragmente aus dieser Lore damit drin. Und da hast du, glaube ich, jetzt in der Early Access, im Early Access-Bild hast du, glaube ich, 3 Welten, die du beschreiten kannst. Mhm. Und jedes Mal, wenn du halt stirbst, fängst du halt wieder in der Unterwelt an. Und das Geile ist, und deswegen liebe ich Hades derzeit, ist, dass sie halt dieses Roguelite-Feature nehmen, aber es mit dieser sehr, sehr, sehr starken, mit dem sehr starken Schreibskills von Supergiant Games kombinieren. Das bedeutet, wenn du stirbst und zurückkommst, wirst du von, der Erste, der dich begrüßt, ist Hades, dein Vater, und macht sich erstmal über dich lustig und sich denkt, okay, hast du es schon wieder versucht, ha? Ich hab dir doch schon unzählige Male gesagt, dass das hier nichts bringt und du bist eine Schande für die Familie und halt endlich mal deine Fresse und bleib hier in der Unterwelt und friste das Leben, das dir zusteht. Und du bist halt derjenige, der das alles so ein bisschen, das finde ich auch geil, dass die Charaktere halt so geschrieben sind, dass das alles so ein bisschen so locker, ein klein wenig verschmitzt. Zagreus ist halt auch geil vertont von Darren Korb, der auch für die Musik verantwortlich ist.
Oh, okay.
Und das Geile ist, also du wirst von Hades begrüßt und dann kommst du, du wirst von Hades in dieser Hubworld begrüßt. Du musst dir vorstellen, du stirbst, du kommst zurück in diese Hubworld und da ist dein Zimmer und da ist halt so die große Halle, wo die ganzen Toten hinkommen. Dann gibt es noch eine andere Halle, wo dich zum Beispiel Achilles begrüßt. Dann gibt es halt noch eine Halle, wo du dich eine Harpie begrüßt. Medusa ist da, die macht ja zum Beispiel die ganze Zeit sauber bei euch. Und das ist ganz geil, dass sie halt ganz viele Charaktere aus dieser Mythologie nehmen, die diesen Supergiant-Charakter geben, das alles neu interpretieren und so zu einem Spiel quasi verkommt, dass du so in der Form zwar irgendwo schon mal gesehen hast, aber trotzdem so eine gewisse Art von Frische mitbringt. Hm. Und das mag ich echt gerne, weil dich im Laufe dieses Spiels, während du versuchst zu entfliehen, kommen dann noch andere Götter zum Beispiel, wie Poseidon, Zeus, du hast Nyx, die dich auch immer mal wieder anspricht. Und das ist halt auch so ein Ding, du stirbst, du kommst in diese Hubworld und dann hast du erstmal deine Charaktere, die du abgrast, weil du halt neue Dialoge suchst und du hast dann auch so ein Kompendium, das dann nochmal ausgeführt wird und je mehr du mit den Leuten sprichst, desto weiter fühlt sich dieses Kompendium, du kannst Geschenke einsammeln während deines Runs, die du auch nochmal Charakteren geben kannst, um deine Beziehung zu diesen Charakteren nochmal weiter zu festigen, um dadurch neue Items zu bekommen, die du dann wieder für deinen Run einsetzen kannst. Und das sind alles so viele interessante Mechaniken, die halt eine sehr, sehr stark, so einen sehr starken narrativen Punkt einfach haben, die das alles zu so einer unheimlich interessanten Mischung werden lassen. Das finde ich echt geil. Und dazu kommt, meinen Monolog jetzt hier zu beenden, noch obendrein ein richtig, richtig geiles Gameplay. Das macht einfach Bock, dich durch diese Level der Unterwelt zu schnetzeln. Du hast verschiedene Waffen, die du einsetzen kannst. Also bevor du halt dich entscheidest zu fliehen, kannst du nochmal auswählen, welche Waffe wählst du aus. Du nimmst dein normales Schwert, dann hast du noch so ein krasses Schild, dann hast du einen Speer, dann hast du halt nochmal verschiedene Schusswaffen und je mehr du spielst, desto mehr Waffen kannst du freischalten. Und im Endeffekt kann man sich das vorstellen wie halt so ein Diablo, dass halt irgendwann super viele Leute, super viele Gegner da sind und du kannst halt mit bestimmten Fähigkeiten, die du nochmal dazu bekommst, die du dann nochmal kombinieren kannst, kannst du halt durch diese ganzen Horden dich wegschnetzeln und es macht einfach nur Bock und es macht Spaß und es ist geil und dann stirbst und denkst dir, oh nein, das ist voll doof, aber dann siehst du Hades und so, oh fuck, jetzt hab ich aber auch wieder Bock mit dem zu sprechen. Ach, es ist einfach geil, es macht wirklich einfach nur Spaß, es ist ein richtig, richtig schönes Spiel, vor allem, wenn man halt gerade nicht so viel Zeit hat und nur mal eine halbe bis dreiviertel Stunde spielen kann, kann man sich dazu immer mal wieder bewegen, so einen Run zu machen und dann macht man es aus und immer mal wieder anlegen. Ich glaube, ich bin jetzt so weit, dass ich den Early Access Build fast durchgespielt habe. Aber wie gesagt, es kommen dann immer wieder neue Updates dazu, die ja nochmal eine neue Unterwelt bringen und nochmal neue Charaktere, nochmal neue Zwischenbosse. Ach ja, ich könnte noch ewig weiter reden. Die Zwischenbosse, wenn du die besiegt hast, kommen nämlich auch nochmal in deine Hubworld. Da kannst du auch nochmal mit denen interagieren und so weiter und so fort.
Ja, das finde ich halt ganz geil. Also ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, kenne ich ein Roguelike oder ein Roguelite-Spiel, das auch noch die Story nicht vergisst dabei? Also ich wüsste jetzt nicht so viele Spiele, wo du parallel immer noch eine Erzählung fortführst. Und das klingt ja jetzt so ein bisschen danach.
Ich glaube, dieses Necrodancer hat so einen gewissen Story-Ansatz, aber ich glaube auch nicht so definitiv nicht so stark wie Hades, weil da merkst du einfach, die Story ist mindestens genauso wichtig wie alles andere. Und das finde ich echt cool, weil dich diese Charaktere, die motivieren dich halt auch. Du hast Interesse daran, du bist neugierig zu sehen, wie sie sich entwickeln, wie sie auf dich reagieren, wie die neuen Dialoge aussehen. Wenn du von irgendeinem bestimmten Charakter besiegt wirst, dann wirst du auch erstmal begrüßt, ach, hat dich der eine Dude da besiegt. Du weißt doch, dass du erstmal ausweichen musst und ihn dann von hinten angreifen musst. Also sowas, es wird halt auch immer dynamisch auf dein Gameplay projiziert, diese Dialoge, und es macht einfach Bock, es ist einfach interessant und du merkst, wie du dich in diese Welt investierst, und das habe ich mittlerweile echt nicht mehr allzu oft, vor allem bei so einer Art Spiel. Ich schätze das gerade mega wert und ich habe richtig, richtig Lust zu sehen, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, cool. Ey, ich habe auch voll Bock. Ich hatte von Anfang an Bock auf Hades, weil ich Supergiant Games eigentlich auch total gerne mag. Ich muss nur sagen, seit Transistor bin ich da so ein bisschen vorsichtig. Ich finde immer so deren Kampfsystem, deren Spielmechanik, die ist manchmal so sehr verkopft. Also sowohl bei Transistor als auch bei dem Pyre, weil Pyre ja irgendwie so Sportspiel, keine Ahnung was, Kreuzung ist. Das war mir tatsächlich immer ein bisschen zu drüber, dass ich halt immer so ein bisschen Berührungsängste damit hatte. Transistor habe ich auch komplett durchgespielt, aber ich bin nie an so ein Level gekommen, wo ich gesagt habe, ey, jetzt habe ich das Kampfsystem komplett geblickt und es macht richtig Spaß, sondern es war gut, so, weißt du? Und als sie Hades angekündigt haben, habe ich mich gefreut, weil das so ein bisschen vom Kampfsystem wieder mehr in Richtung Bastion aussah, weil es halt so ein bisschen kompromissloser Action-Adventure, zack, zack, oder Action-Rollenspiel vielmehr. Und da habe ich total Bock drauf. Und den Stil finde ich eh fantastisch, den die haben, in diesen gezeichneten. Und dann kommt natürlich noch die Musik dazu, die ja eigentlich immer vom Hauskomponisten Darren Korb kommt, in dem Fall ja auch. Und weiß nicht, das ist einfach so eine Mischung. Wenn man Bastion gespielt hat, dann weiß man einfach, was man an Supergiant Games hat. Und das hat sich durch alles durchgezogen, egal ob Transistor oder Pyre. Ja, ey, seitdem du angefangen hast, wir haben schon in der Vorbesprechung drüber gequatscht, ich war kurz davor, mir das zu kaufen in diesem Sale. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Kauffenster offen und dachte mir so, hey, ich lasse den Ilias erstmal ausreden, vielleicht überzeugt er mich. Und ich sag mal, ich klicke jetzt auf Bestellen.
Geil.
Ich hab da ein bisschen Bock drauf.
Hammer, ey, und gerade du hast das Kampfsystem angesprochen, es ist halt wunderschön straightforward. Also ich habe jetzt kürzlich wieder Transistor angefangen, weil ich es damals auch mal gespielt habe, aber es wieder schnell weggelegt habe. Hades hat mir aber so viel Bock gemacht auf mehr von Supergiant Games, dass ich Transistor wieder angemacht habe. Und ich verstehe vollkommen, was du meinst, kann mich mittlerweile aber so ein bisschen besser in dieses ganze Kampfsystem reindenken. Mir macht das auch mega viel Spaß, aber ich merke immer wieder, wie ich zurück zu Hades gehe. Es ist halt schön straightforward, es macht einfach Spaß, es hat so ein sehr, sehr gutes Feedback, egal was für eine Waffe du benutzt, das finde ich nämlich auch super interessant, vor allem wenn du halt diese Fähigkeiten dazu bekommst, jedes Mal, wenn du eine Kammer besiegt hast oder beendet hast, kommt halt ein neuer, kannst du dich halt für eine Belohnung entscheiden. Und wenn du dich für einen neuen Gott entscheidest, der dir aushilft, gibt er dir eine neue Fähigkeit. Und es ist stellenweise so krank, was für Fähigkeitenkombinationen du einsetzen kannst. Also da kommt halt das Beste aus beiden Welten zusammen. Sowas hattest du ja beispielsweise auch bei so einem Binding of Isaac zum Beispiel, wo du halt irgendwann eine Todesmaschine warst, wenn du halt die richtigen Items hattest. Oder halt auch so ein Dead Cells. Und da kommt halt beides zusammen. Es macht einfach Bock, sich durch diese Unterwelt zu schnetzeln, aber gleichzeitig sind die Charaktere einfach nur nice geschrieben und einfach geil. Stell dir vor, du triffst Poseidon und er ist einfach ein hipper, geiler Dude. Und genauso begrüßt er dich auch. Und es ist einfach geil. Es macht wirklich einfach nur Spaß. Oh Gott, ich bin so eine richtige Hype-Maschine gerade.
Ey, es hat leider bei mir funktioniert. Mein erster Kauf im Epic Games Store.
Ohne Scheiß. Viele Leute sagen, ey, Digga, übertreib's mal nicht mit dem Hype. Aber wenn es um solche Spiele geht, die ja vor allem gerade auch nur 7,50 € kosten. Ich meine,
komm. Ja, das muss man tatsächlich dazu sagen. Es ist sehr günstig gerade in diesem Sale. Und ich glaube, das geht auch noch bis Anfang Juni oder so. Also, wenn ihr da draußen Bock bekommen habt, dann könnt ihr jetzt noch zugreifen für relativ wenig Geld. Ich finde, 8 € ist echt lächerlich.
Genau, und vor allem jetzt, also ohne Sale kostet 17,50 €, glaube ich. Und nach dem Sale wird es auch komplett im Preis angehoben. Ich glaube auf 25 €, weil das Spiel mittlerweile einen gewissen Umfang durch die ganzen Updates erreicht hat, damit der Entwickler so eine Preissteigerung auch rechtfertigen kann. Und ich finde auch komplett gerechtfertigt. Ist mega, mega gut, dass sie das machen und versuchen, ihr Spiel weiter im Wert zu steigen, indem sie halt neuen krassen Shit rein zu implementieren. Von daher, wenn ihr Bock drauf habt, dann schlagt jetzt zu, denn ansonsten wird's halt immer teurer irgendwann.
Er ist tatsächlich der einzige Knackpunkt. Ich bin nicht so der große Freund von Early Access Titeln, weil ich immer das Gefühl habe, auf dem Weg bis zur Fertigstellung habe ich das Spiel vergessen. Weißt du, ich werde jetzt Hades spielen und es gibt keine Garantie, dass ich dann noch mal auf die neuen Inhalte zurückgreife, weil ich dann halt schon wieder weiterziehe. Ich habe schon wieder das nächste Spiel an der Hand. Das ist immer so mein Problem. Das liegt aber, glaube ich, mehr an mir selber.
Das finde ich aber bei Hades ganz interessant, dass du das Spiel bis zu einem gewissen Punkt spielen kannst. Du kannst es nicht komplett durchspielen. Also so ist das Spiel gerade noch nicht aufgebaut. Du kannst es nur bis zu einem gewissen Punkt spielen und dann ist das Spiel vorbei. Und dann kommt halt auch ein Fenster und sagt, ey, cool, dass du das bis hierhin geschafft hast. Aber deine Reise ist noch lange nicht vorbei, dies und das und jenes. Und das Ding ist, du kannst es halt immer wieder spielen, du kannst es auch schwerer machen, also dieser Wiederspielwert ist gegeben. Plus, immer wenn du das Spiel startest, ist unten rechts so ein kleines Fenster, das sich darauf hinweist, so und so viele Tage bis zum nächsten Update. Und das finde ich ganz interessant, weil sie dich da immer sensibilisieren und sagen, ey, du hast gerade Bock auf das Ding, komm in 2 Wochen wieder, da bekommst du noch mehr geilen Shit. Und ich finde, es ist mein allererster richtiger Early-Access-Titel, den ich so begleite. Und ich finde das ganz, ganz spannend. Ich habe echt Bock zu sehen, wie sich das auch weiterentwickelt. Mhm. Und ja, bei NoClip gibt's tatsächlich auch gerade den YouTube-Kanal, den erwähnen wir immer mal wieder. Aber bei NoClip gibt's tatsächlich gerade auch so eine Embedded-Doc-Serie, wo sie den Entwickler über eine längere Zeit begleiten. Ich glaube, 2 Episoden gibt es schon. Wie das Spiel, wo sie einfach zeigen, wie das Spiel gerade entsteht. Und das gerade jetzt mit den letzten Tagen, die ich mit dem Spiel verbracht habe, super interessant und geil zu sehen, wie halt so ein Ding letzten Endes entsteht und was für Schwierigkeiten dahinter stecken und wie die Freude dann groß ist, wenn so ein einfaches Update einfach gelauncht wird. Da auf jeden Fall auch noch mal eine Empfehlung für die Leute, die das Spiel sowieso schon gespielt haben und mehr zu dem ganzen Ding wissen wollen.
Okay. Das war also Hades. Ich hab's gekauft.
Das war ziemlich lang, Alter.
passiert. War aber auch interessant. Dann lass mich mal weitermachen. Dann übernehme ich jetzt mal hier den Bums. Ich habe Observation gespielt. Observation ist wie nennt man das denn am besten? Ich würde sagen Horror-Adventure vielleicht, das trifft's noch am ehesten. Kommt von den Leuten, die nennen sich No Code. Und die haben vor 2 Jahren Stories Untold gemacht. Das war auch so eigentlich auch ein Horror-Adventure. Da war der Twist aber, dass du ganz viele verschiedene Episoden hast. Und in diesen Episoden war immer ein anderer Gegenstand. Also es waren eigentlich Kurzgeschichten, nur die du gespielt hast. Und die hatten unterschiedliche Spielmechaniken, unterschiedliches Aussehen. Zum Beispiel gab es ein Text-Adventure. Und das war fantastisch. Also ich habe es sehr, sehr gefeiert. Das war so ein kleiner Geheimtipp, wurde ganz gut angenommen, ist aber, glaube ich, nie komplett durch die Decke gegangen. War aber ein richtig, richtig cooles Spiel. Und entsprechend Bock hatte ich auf Observation. Da geht's um eine Raumstation, die Observation, bei der irgendwas vorgefallen ist. Man weiß es nicht. Man hat eine relativ lange und langsame Einstiegssequenz, wo man einfach merkt, okay, da ist irgendwie gerade irgendwas passiert, ein Unfall etc. Und du empfängst einen Funkspruch. Es ruft jemand nach dir. Und das ist die einzige Überlebende dieser Raumstation, Emma Fischer heißt sie, die mit der Raumschiff-KI spricht. Und die Raumschiff-KI bist du selber. Also man selber steuert die KI der Raumstation Observation und man muss jetzt so langsam herausfinden, okay, was ist mit der Raumstation passiert und du musst dieser Emma dabei helfen, gewisse, sag ich mal, Brandherde zu löschen. Also es sind Dinge in dieser Station kaputt und du musst Strom wiederherstellen. Sie sagt, mach mal das und du versuchst das umzusetzen. Das Ganze steuerst du dann aus der Perspektive der KI durch fest installierte Kameras, aber auch durch eine Drohne, die du steuern kannst, mit der du dich dann wirklich frei durch diese Raumstation bewegen kannst. Und ja, letztendlich die Interaktion ist eigentlich immer, du suchst eine gewisse Sache, also du kannst zwischen den verschiedenen Abteilungen dieser Raumstation hin und her wechseln und suchst dir dann gewisse Punkte, mit denen du interagieren kannst. Und meistens läuft es dann darauf hinaus, dass du so eine Art User-Interface hast. Also die KI hat irgendwas übergestülpt bekommen und du hast dann ein Menü, das sich öffnet. Sagen wir mal, relativ beim Anfang ist es so, dass du Strom wiederherstellen musst in einem Abteil. Dann musst du dir erstmal den Weg bahnen zu einem Terminal, worüber du den Reaktor dieser Raumstation ansteuern kannst. Da musst du eine Tür überbrücken. Dafür suchst du zum Beispiel in einem Laptop so einen Schalt, wie nennt sich das? Einen Schaltplan. Und dieser Schaltplan sagt dir dann, wie du diese Tür überbrücken kannst. Dann überbrückst du die Tür und dann gehst du an dieses Terminal. Und dieses Terminal ist dann das Rätsel. Da öffnet sich dann ein Fenster. Du hast links so einen ausschlagenden Graphen, der ganz wirr aussieht. Und du musst erstmal verstehen, okay, was kann ich jetzt machen? Und das macht man dann durch Herumprobiererei. Du siehst, da sind so Vierecke um diesen Kreis herum angeordnet. Und wenn du da drauf drückst, verändert sich der Graph in der Mitte. Und du musst versuchen, da ist so ein grauer Kreis in der Mitte, dass sich dieser Graph diesem Kreis anpasst. Klingt jetzt total abstrakt. Ist auch stellenweise, wenn man das sieht, wenn man jetzt das Video vor sich hätte oder das Spiel spielen würde, das ist immer erstmal ein bisschen erschlagend. Du hast halt ein User-Interface, das halt wirklich aussieht wie, ey, das ist jetzt fucking Computer Science. Du hast keine Ahnung, was das ist. Aber es ist halt immer so simpel gehalten, dass du eigentlich nur rumprobieren musst oder kombinieren musst. Da sind meistens irgendwie Hinweise in dieser Oberfläche versteckt, womit du dann arbeiten kannst und womit du dann diese Rätsel lösen kannst. Und genau das war auch schon die Stärke bei Stories Untold. Was halt genau das Gleiche hatte. Du hast eigentlich eine Oberfläche gehabt und mit dieser Oberfläche musstest du gewisse Rätsel lösen. Und das macht Observation eigentlich auch zum Großteil ziemlich gut. Also das ist so, aber erstmal der Kern, bevor ich jetzt zur Kritik komme. Der große Unterschied zu Stories Untold ist, dass du jetzt hier wesentlich freier bist. Du hast halt wirklich diese ganze Raumstation, die kannst du relativ frei erkunden. Ich habe schon diese Drohne erwähnt, wo du wirklich rumfliegen kannst und wirklich alles erkunden kannst. Und da kommt so manchmal ein bisschen das Problem, dass man stellenweise ein bisschen überfordert ist. Du weißt gar nicht genau, wo es jetzt weitergeht. Es gibt so ein, zwei Szenen, wo du außerhalb der Raumstation zum Beispiel rumfliegst. Du bist dann im Weltall und musst irgendwas finden, was in dieser oder an dieser Raumstation herum gerade passiert. Und da hatte ich wirklich so ein paar Momente, wo ich einfach erschlagen war. Das hat dann 5 Minuten, 10 Minuten gedauert, bis ich den Punkt gefunden habe, den das Spiel jetzt gerade mir eigentlich zeigen will. Da ist zum Beispiel so ein kleiner Bildschirm irgendwo an dieser Raumstation und du musst den erstmal finden. Und das sind so Sachen. Damit zerschießt sich Observation so ein bisschen das Pacing leider. Also es hat eine unglaublich geile Atmosphäre, das sollte ich noch dazu sagen. Es hat einen unglaublich geilen Soundtrack, der ist halt relativ dezent. Er ist meistens im Hintergrund viel so Synthie-Brummen, aber du hast halt auch immer irgendwelche schönen Melodien dabei. Und das Allergeilste, da war ich kurzzeitig richtig doll verliebt in dieses Spiel. Du hast einen sehr schönen Einstieg, finde ich. Du löst deine ersten ein, zwei Rätsel und dann setzt eine Intro-Sequenz an zu Observation. Und diese Intro-Sequenz, Mann, das könnte straight aus einer HBO-Serie oder sowas sein. Das ist so ein arschgeiles Intro. Ich bitte euch alle da draußen, sucht das mal. Die Entwickler No-Code haben das auch auf YouTube zur Verfügung gestellt. Also einfach mal Observation Intro suchen und vielleicht No-Code noch hintertippen. Und ihr, das ist halt einfach so ein, keine Ahnung, man kann es echt nicht beschreiben, weil da irgendwelche wirren Dinge passieren. Sieht stellenweise aus wie Zellteilung oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Und dazu kommt halt ein richtig, richtig geiler Soundtrack. Das ist nämlich von einem Komponisten, das ist der Gitarrist von Nine Inch Nails, Robin Fink. Und ich spiele das jetzt einfach mal ein und trotzdem solltet ihr euch danach das Video nochmal dazu angucken. Ja, deshalb, also die Atmosphäre ist echt fantastisch, der Soundtrack ist fantastisch. Ich finde, das Spiel sieht auch erstaunlich gut aus, dafür, dass es schon eher so ein Indie-Spiel ist. Es kommt von Devolver, wird es gepublished. Man merkt es hier und da, gerade so bei Gesichtsanimationen, aber ich finde, bei so einem Indie-Titel kann man das verschmerzen, vor allen Dingen, weil sie das auch nicht so oft zulassen, dass man Charakteren straight ins Gesicht gucken kann. Meistens haben sie halt irgendwelche Helme auf oder so. Also Atmosphäre super, aber ich muss sagen, leider hat es mich irgendwann im Laufe des Spiels dann doch verloren. Also gerade durch diese Pacing-Probleme, dass man stellenweise nicht wusste, wo man jetzt was machen soll. Diese UI-Rätsel, die ich gerade mal so kurz skizziert hatte, sind auch so, weiß ich nicht, da geben sie einem zu wenig in die Hand. Die bauen zu sehr darauf, dass du einfach erforschst und rumprobierst, was sich dann aber irgendwie nicht richtig angefühlt hat. Also das haben sie bei Stories Untold wesentlich besser gemacht. Und ein kleines Problem, das ich noch hatte, ich finde, die Geschichte ist eigentlich total spannend. Ich war immer so dabei und wollte gerne den Schluss sehen, auch wenn ich ein bisschen hier und da genervt war oder ein bisschen, ja, gelangweilt würde ich nicht sagen, aber es hat so ein paar Pacing-Probleme auch in der Mitte gerade, da verliert sich auch ein bisschen die Geschichte. Das Problem ist halt nur, das ist eigentlich der große Twist von Observation. Das erinnert so ein bisschen an 2001 Odyssey am Weltraum, im Weltraum, nicht am Weltraum, dass halt die KI, du bekommst manchmal so Bildfehler und irgendwas passiert halt auf dieser Raumstation, was vielleicht nicht ganz normal ist. Und in diesen Bildfehlern bekommst du dann auch so Nachrichten. Und da heißt es dann, ja, bring sie her. Also du sollst die Emma irgendwo hinbringen. Und das signalisiert halt, okay, irgendwas ist mit dir vielleicht als KI auch nicht ganz richtig. Und das ist eigentlich eine total interessante Frage und ist ja auch ein spannendes Thema so, ne? Die KI, ist die jetzt gut, ist die böse, ist sie besessen? Was passiert jetzt? Das Problem ist halt nur, wenn ich die selber steuere, dann stellt sich diese Frage nicht, weil ich bin ja gut. Und ich habe halt ja die Kontrolle über die KI. So, und das haben sie irgendwie nicht hingekriegt. Sie haben dieses Thema, dieses Überliegende, das verliert sich total. Also es wäre eigentlich egal, ob ich jetzt eine KI bin oder ob ich ein Besatzungsmitglied bin, das überlebt hätte. Letztendlich ist es komplett irrelevant und das ist so ein bisschen schade. Das haben, finde ich, schon ein paar Spiele versucht, so diese ganze Transhumanismus-Schiene und diese Fragen, ja, wann ist eine künstliche KI vielleicht auch schon ein bisschen menschlich, wann hat es menschliche Züge, bla bla bla. Das verliert sich aber total. Das ist leider gar nicht so groß das Thema von Observation. Ich war halt trotzdem gut unterhalten von der Geschichte, aber ja, es hat halt auf jeden Fall auf Dauer so ein bisschen Haare gelassen. Sehr schade, sehr schade. Also ich kann es tatsächlich nicht empfehlen, zumindest nicht uneingeschränkt.
Oh, krass. Keine Ahnung, also auf dem ersten Blick schien das nach einem Konzept, das halt zum einen einfach mal was anderes macht, was ich grundsätzlich erstmal cool finde. War mir aber ehrlich gesagt nicht so wirklich sicher, ob das jetzt tatsächlich was für mich ist oder nicht. Du hast ja jetzt gerade die Intro-Sequenz erwähnt und die habe ich mal kurz laufen lassen, während du das Spiel beschrieben hast und fuck. Also
die ist geil,
der,
oder?
Der Stil ist zumindest, der ist ja Hammer. Das finde ich echt cool. Ich weiß halt nur nicht, wie teuer ist das denn? Weißt du das zufällig?
Live-Recherche? Ich glaube 20 oder so.
Und zwar kostet es 20,99 ohne Rabatt. Ah. Alter, jetzt sehe ich mir auch so Bilder. Es sieht schon geil aus.
Ey, ja, voll.
Ohne Scheiß.
Es hat, das sollte ich vielleicht auch noch mal sagen, es hat halt nicht nur diese geile Intro-Sequenz, sondern du hast stellenweise wirklich wunderschöne Bilder. Du hast immer mal wieder so Sequenzen, die passieren, wenn du ein gewisses Kapitel abgeschlossen hast oder sowas. Und da sind einfach, also ästhetisch ist das der Killer. Und dann noch die Musik dazu, wirklich, wirklich geil. Als hätte man, da hätte man richtig viel rausholen können. Das Problem ist halt, glaube ich, auch, dass sie sich so ein bisschen, ja, sie haben sich halt verfranst. Sie wollten halt was Größeres machen als das, was Stories Untold war. Bei Stories Untold kannst du dir wirklich vorstellen, das erste Kapitel ist, du sitzt an einem Tisch, vor dir ist der Rechner. Und alles, was du an Rätseln hast, passiert auf diesem Rechner. Du weißt also, was du machen musst. Und das macht dieses Herumprobieren viel cooler und interessanter. Bei Observation ist es so, du bist auf der fucking großen Raumstation und du musst halt erstmal rundum gehen und, weiß ich nicht, selbst wenn du weißt, in welchem Raum was ist, also wo, wenn du weißt, in welchem Raum du etwas finden musst, selbst dann musst du diesen Raum halt erstmal absuchen. Und das passiert dann auch noch sehr langsam. Diese Kamerabewegungen sind unglaublich langsam. Und auch wenn du mit der Drohne rumfliegst, die lässt sich richtig scheiße steuern, weil die ist nicht so direkt, sondern die hat so Schubdüsen. Das bedeutet, wenn ich nach rechts drücke, dann kommt so ein Kss und ich fliege halt viel weiter nach rechts, als ich eigentlich will. Oder nach links, weil ich nach rechts, ah, ist ja auch egal. Aber es steuert sich halt wirklich indirekt und nicht schön. Und das sind alles so Sachen, die so ein bisschen an der Frustresistenz zerren. So irgendwie ist es alles ein bisschen nervig. Es sollte sich viel cooler anfühlen und viel intuitiver sein. Und das schaffen sie halt leider nicht. Also ich glaube, da haben sie sich mit Stories Untold einen besseren oder einen größeren Gefallen getan, weil das halt so abgesteckt und klein war. Und jetzt haben sie sich, glaube ich, ein bisschen übernommen. Also es ist trotzdem, ich bereue es nicht, dass ich es durchgespielt habe. Es war schon auch eine schön abgespacede Geschichte. Man sieht es auch nicht so richtig kommen, was da letztendlich passiert, glaube ich. Aber ja, irgendwie haut es nicht so ganz hin. Schade.
Für mich hört sich das nach so einem klassischen, ja, das Pacing ist einfach so, dass das A und O, so das Pacing-Problem, das sich durch das Spiel zieht, vor allem, wenn du mir halt sowas sagst, wie die Kamerafahrten sind zu langsam, das ist halt sowas, wo ich halt echt eine sehr geringe Toleranz für habe. Finde ich persönlich schade, aber wenn man sich das jetzt anguckt, kostet eigentlich 20,99. Wenn man sich das aktuell kaufen möchte mit diesem ganzen Epic-Rabatt, kostet das 8,90 €.
Stimmt, ja.
Ich weiß nicht, wenn man die Prämisse immerhin noch cool findet, dann kann man sich das, glaube ich, vielleicht noch angucken. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin auf jeden Fall immer noch, obwohl du das jetzt ein bisschen runtergeredet hast, bin ich trotzdem interessiert, weil ich irgendwie sehen will, wie sie diese Vision umsetzen. Mhm. Aber ist dennoch ein bisschen schade, dass das anscheinend nicht so hundertprozentig ja, das Potenzial ausschöpft, dass es erreichen könnte.
Könnte. Ja, also für 8 €, da muss man, glaube ich, wirklich, also keine Ahnung, man muss halt trotzdem die Zeit mitbringen und halt auch Lust haben. Ich kann mir vorstellen, dass, keine Ahnung, wenn du es jetzt spielst, du hast aber noch 2 andere Spiele nebenbei, dass du halt irgendwann mittendrin aufhörst, weil du einfach sagst, ja, nee, dir das Zeitinvestment, das lohnt sich jetzt gerade nicht, es hält mich zu lange hin. So, und das ist halt so schade. Aber eigentlich im Kern ist es schon auch ein cooles Spiel. Also es ist schon ganz fantastisch, aber ganz ehrlich, wenn du Stories Untold nicht gespielt hast, würde ich dir immer sagen, ey, spiel erstmal Stories Untold, weil das ist tatsächlich das bessere und spielerisch auch noch interessantere Spiel.
Es gab es lustigerweise vor ein paar Wochen auch im Epic Store für Umme.
Ja, noch vor ein paar Tagen, ja.
Habe ich mir auch für die Bibliothek geholt, habe ich aber noch nicht angefasst, weil ich keine Ahnung hatte, was das ist.
Ah,
vielleicht werde ich das mal machen.
Ja, mach mal. Also das ist halt ganz schön, weil du hast halt diese Episoden, das ist so aufgebaut wie so eine Horrorserie, keine Ahnung. Und du hast wirklich du hast halt ein Kapitel beim Anfang und spiel das einfach mal. Das dauert, glaube ich, maximal eine Stunde, wenn nicht sogar weniger. Das ist dieses Text-Adventure. Und einfach nur, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen, was sie halt mit diesem Ding machen. So, das ist super einfallsreich und keine Ahnung, du spielst ja eigentlich ein Text-Adventure, aber es macht total Spaß. Ich fand das sehr gut. Probier das mal.
Sehr gut. Das cool. Soll zur Observation gewesen sein. Basti, du warst so fleißig, du hast noch ein Spiel gespielt.
Ja, ich sehe nur, unsere Zeit ist schon so spät. Also ich will ganz kurz nur, ich habe vorhin schon in der Vorbesprechung gesagt, ich bin gerade so ein bisschen satt, was so krass herausfordernde Spiele anbelangt. Wir haben ja Cuphead besprochen, das habe ich durchgespielt. Wir haben vor kurzem Sekiro besprochen, da bin ich vielleicht mittendrin und hab's immer noch nicht ganz durch, weil es halt echt viel von einem verlangt. Ich habe Katana Zero gespielt und ich hatte gerade gar keinen Bock auf irgendwas Anstrengendes. Und da kam A Plague Tale Innocence genau richtig. Das hatten wir jetzt in der Redaktion, das hat unsere Volontärin Sarah behandelt. Und irgendwie habe ich ihr aber nochmal über die Schulter geblickt und dachte so, ach, das sieht genauso wie ein Spiel für mich gerade aus. Es ist einfach nur spielerisch komplett seicht, aber halt eine coole Geschichte, sieht echt ganz schick aus, hat auch eine ganz nette Musik und ich habe es mir jetzt einfach mal angelacht und mal angespielt und muss sagen, ist richtig geil. Mir gefällt, das ist genau meins, also es haut genau in meine Kerbe. Ich brauche gerade was, spielerisch ist es wirklich ja relativ, ich sag mal unspektakulär, aber es inszeniert sich halt schick und erzählt eine tolle Geschichte und ich bin jetzt noch gar nicht so weit drin, deshalb glaube ich, höre ich jetzt hier auch schon auf, aber ich habe irgendwie 3 Kapitel gespielt, lass es 3 Stunden gewesen sein, die ich gespielt habe und keine Ahnung, ich bin richtig angefixt, also ich habe richtig Bock, das heute Abend noch ein bisschen weiter zu spielen, scheint eine coole Geschichte loszuspinnen und hat auch so diesen ästhetischen Kniff mit diesen Horden aus Ratten, die um dich rum auftauchen. Irgendwas, was halt auch wieder ein bisschen eigenständig ist. Ich finde es total toll. Also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr neugierig. Ich werde das zu Ende spielen und dann werde ich noch mal ein bisschen ausführlicher drüber reden, glaube ich.
Geil, sehr gut. Da werde ich mich drauf freuen, weil wir das auf dem Sender auf Rocket Beans TV auch immer mal wieder gezeigt haben und besprochen haben. Hab's leider noch nicht spielen können und habe da richtig, richtig große Lust, vor allem, weil das für einen so kleinen Entwickler fantastisch aussieht.
Das hat mich auch gewundert, wie sie das hingekriegt haben, ja. Können wir mal gucken. Vielleicht reden wir da nochmal drüber.
Genau, dazu dann später mehr. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Kurz ein bisschen funky Musik, bisschen Wasser trinken, kurz aufs Klo gehen. Und danach sind wir wieder zurück mit den Headlines der Woche. Bam, bam, bam,
bam.
Keine Ahnung, was das war.
Ich auch nicht.
So, unsere erste News handelt um den Epic Game Store. Wir haben das ja schon das ein oder andere Mal hier erwähnt im Podcast. Und zwar findet gerade der Epic Games Mega Sale statt. Und da ist der Name Programm. Im Epic Game Store gibt es gerade diverse Spiele, die im Preis gesenkt sind. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, wie halt die ganzen Steam Sales, die zu einer bestimmten Phase stattfinden. Und Epic hat das Steam jetzt einfach gleich getan mit einem relativ interessanten Unterschied, und zwar gibt es im Epic Game Store eine Aktion, in der es heißt, dass alle Spiele, die über 14,99 € kosten, einen automatischen Rabatt von 10 € gibt. Also das bedeutet, wenn ein Spiel jetzt 14,99 € kostet, da kostet das am Ende nur noch 4,99 € inklusive den Rabatt, den es sowieso schon hat. Das ist ziemlich abgefahren. Zum einen ist es auch interessant zu sehen, wie Epic versucht, die Competition mit Steam weiter aufzubauen und aufzubauschen vor allem auch. Auf der anderen Seite hat diese Art von Rabattaktion so ein klein wenig auch Kritik ausgelöst. Eine Kritik, die vielleicht auf Verbraucherseite ein bisschen egal ist, weil für den Verbraucher ist es eigentlich cool, man bekommt coole, viele Spiele für verhältnismäßig wenig Geld. Auf Entwicklerseite kann das aber durchaus zu Problemen führen, beziehungsweise kommt das darauf an, wie du auf dein Spiel schauen möchtest. Aber es gibt stellenweise Spiele, die noch nicht veröffentlicht wurden, beispielsweise ein Vampire the Masquerade oder auch so ein Borderlands 3, das automatisch schon mit so einem richtig fetten Rabatt zum Kaufen erhältlich sind. Und das ist für einen Entwickler oder für einen Publisher problematisch, weil das automatisch schon den eigentlichen Wert dieses Spiels senkt, wobei es noch überhaupt nicht draußen ist. Und das finde ich ziemlich krass. Und da gibt es schon die ersten Leute, die da komplett ausgestiegen sind, wie beispielsweise eben so ein Vampire the Masquerade, das aus dem kompletten Store verschwunden ist, oder auch ein Borderlands 3, das man gerade nicht im Epic Game Store vorbestellen kann. Das ist halt so eine Sache. Ich glaube, es ist sehr stark auch subjektive Wahrnehmung, wie man dann letzten Endes auf so Spiele schauen möchte. Auf Verbraucherseite kann ich mir das auch sehr gut vorstellen, dass man sich dann denkt, okay, warum sollte ich das Spiel jemals für Vollpreis kaufen? Noch bevor es veröffentlicht wurde, gab es das für 40, 45 Euro. Und das kann dann tatsächlich zu einem Problem führen, wenn halt der Entwickler das nicht haben möchte oder von Grund auf sagen möchte, okay, wir wollen nicht, dass unser Spiel unter Wert verkauft wird, was vollkommen legitim ist, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich als Nutzer, wie du schon gesagt hast, wir haben über Hades gesprochen, ne? Wie gut ist es, dass du das für 8 Euro kaufen kannst, obwohl es ja eigentlich viel mehr wert ist. Ich finde es halt, gab es das schon mal, dass ein Store-Betreiber auf eigene Kosten so einen Rabatt initiiert hat? Ich finde es schon krass. Also als ich die Schlagzeile gelesen habe, war ich echt überrascht.
Ich glaube, sowas kann gerade auch nur so ein Epic Games durchziehen mit seinen Fortnite-Milliarden.
Ja, man merkt halt, sie wollen halt unbedingt Steam-Konkurrenz machen, die wollen die da untergraben und zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Keine Ahnung, ich find's erstaunlich. Aber halt auch, ja, ey, das ist aber auch irgendwie so beschreibend, dass sie halt auch mit diesem Sale trotzdem wieder ein bisschen Shitstorm auslösen. Ich gelte bei Game2 mittlerweile als krasser Epic Games-Fan anscheinend, weil ich öfter mal den Epic Games Store erwähne und halt auch irgendwie immer so den positiven Twist finde, weil ich natürlich sage, ey, ich kann schon aus Blickwinkel von Epic Games verstehen, warum sie das machen mit diesen 10 Dollar oder 10 Euro Rabatt, ne, weil das ist halt einfach heftig. Da wirst du halt aufmerksam, auch als Steam-Nutzer denkst du so, oh, guck mal, warum soll ich denn jetzt bei Steam zuschlagen, wenn ich da drüben das Spiel für 10 Euro günstiger habe? Das ist halt einfach ein, also ich weiß nicht, ob der Move smart ist, ich weiß nicht, ob sich das rentiert für Epic, aber es ist halt rein aus einer werbetreibenden Sicht total schlau. Also du hast alle Augen auf dir. Und ja, aber auf der anderen Seite verbrennen sich halt auch so ein bisschen die Finger, wenn halt dann sowas passiert wie bei Vampire the Masquerade 2 oder bei Borderlands, wo anscheinend ja auch nicht richtig kommuniziert wurde. Gegenüber von Kotaku gab es dann, glaube ich, so ein Statement auch von Epic, weil es halt dann diesen Shitstorm gab, so, warum sind die Spiele denn verschwunden? Wo dann Epic nur gesagt hat, ja, die Publisher haben sich kurzfristig dazu entschieden, nicht teilzunehmen an diesem Sale. Und dadurch wird das dann halt alles gleich wieder wirr. Und man fragt sich halt, ja, okay, was ist denn da los? Und warum kann ich denn jetzt plötzlich ein Borderlands nicht mehr da auf der Plattform kaufen? Und das sind halt so Sachen, ja, sie machen halt nicht alles richtig. Ne? Also es läuft schon auch immer mal ein bisschen was schief, aber trotzdem rein aus einer Marketing-Sicht finde ich das auch wieder, ist ein krasser Zug.
Ich verstehe aber irgendwie nicht, wie man sowas nicht im Vorfeld mit den Entwicklern besprechen kann. Eben. Also, dass man einfach vorher allen Entwicklern eine Mail schreibt und denen halt das Konzept dieses Sales erklärt und denen und da halt mal nachfragt, ob sie halt überhaupt partizipieren wollen. Und da hätte man gleich im Vorfeld halt so diesen Shitstorm, was heißt Shitstorm, also jetzt, aber diese Kritik, die jetzt wieder auf dem Epic Games Store fällt, hätte man super leicht präventiv verhindern können. So wirkt das halt wieder, als ob man nicht mit den Entwicklern sprechen würde und man zieht einfach so sein eigenes Ding durch. Und auch wenn das halt cool ist, wie sie gerade diesen Wettbewerb mitgestalten, Fakt ist, dass es halt immer noch eine sehr, sehr, sehr aggressive Art und Weise ist, die halt nicht wirklich sympathisch ist, wenn man darauf Wert legt. Aber stellenweise hat man auch das Gefühl, dass Epic halt überhaupt keine Sensibilität hat, was Kollateralschaden betrifft. Die denken sich so, okay, fuck alles, lass uns einfach nur zusehen, dass wir diesen Epic Game Store an den Start bringen und weiter Steam irgendwie den Boden dass wir da auf Steam Boden gut machen. Und keine Ahnung, es ist halt eine komische Situation, weil es mich zum einen halt für die Leute, für Spieler freut, dass man halt Spiele relativ günstig bekommt. Auf der anderen Seite, wie viele Spiele haben wir aktuell? Wie viele ungespielte Sachen haben wir in unserer Steam-Bibliothek, für unsere PS4, für unsere Switch, für unser Handy? Du hast halt so viel Kram, und wenn du halt jetzt nochmal weiter Spiele hinterhergeworfen bekommst, das ist, hat so ein bisschen, hat ein kleines Geschmäckle, wenn ich ehrlich bin. Also wenn man so ein klein wenig darüber nachdenkt, ist das vielleicht gar nicht mal so geil. Und man sollte Spiele, wenn sie das Geld wert sind, wie zum Beispiel ein Hades, das ist halt so ein Ding, bei Hades war es für mich der endgültige Schubser, okay, ich hol's mir jetzt, weil es halt so günstig ist, wollte es mir schon immer holen, aber jetzt ist jetzt der finale Punkt gekommen, wo ich mir denke, ich kauf's, und jetzt kaufe ich's, und jetzt bereue ich schon fast ein bisschen, dass ich so wenig Geld dafür bezahlt habe, weil das Ding mindestens das doppelte wert ist, wenn nicht noch mehr. Und die Entwickler reagieren ja schon darauf und sagen, okay, mittlerweile hat das Ding so viel Content, wir müssen das Ding teurer machen, weil das ist schon fast geschenkt, und ich finde das vollkommen in Ordnung. Hm. Wenn man halt das Geld dafür ausgibt, dann versucht man dem Spiel auch seine Aufmerksamkeit zu geben. Ich weiß nur, wie viele PS Plus Spiele ich in meiner Bibliothek habe und wie viele von diesen PS Plus Spielen ich überhaupt angefasst habe.
Ja, ja.
Also ich kann da nur von meinem Spielverhalten sprechen, aber es ist bezeichnend, wie und schon fast ein bisschen traurig, wie ich mit meiner Spielesammlung hier irgendwie umgehe, während ich mir ständig neue Sachen kaufe.
Hm.
Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, wenn man Spiele halt zu einem vernünftigen Preis kauft, aber dafür den Spielen auch die Aufmerksamkeit gibt, die sie auch verdienen.
Ja, ist halt immer leicht gesagt, ne?
Also, ja, absolut.
Dass das jetzt 8 Euro kostet, das ist halt für mich gerade auch der Punkt, wo ich sage, ja klar, das tut jetzt nicht so weh, das kaufe ich mir mal. Mhm. Ich glaube aber trotzdem nicht, für mich jetzt persönlich, ich kann trotzdem Spiele auch wertschätzen und den, also ich würde auch einen Vollpreis zahlen für ein Spiel, weißt du? Das schmälert ja jetzt nicht mein Investment für das nächste Spiel. Es ist nur so, ey, klar, wenn du mir das 10 Euro günstiger anbietest, natürlich kaufe ich das dann jetzt. Und das, was mich da jetzt noch ein bisschen weniger schlecht fühlen lässt, ist, dass ich weiß, dass diese 10 Euro Rabatt oder 10 Dollar Rabatt, die da drauf veranschlagt wurden, ja nicht den Entwickler betreffen. Also Supergiant Games bekommt ja trotzdem die 17 Euro, ja, die das Spiel jetzt reduziert kostet, weil Epic halt diese 10 Euro übernimmt. Also deshalb fühle ich mich da, glaube ich, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also man muss halt generell aufpassen, gerade bei auch so Steam Sales oder sowas, werden ja Spiele einfach krass verramscht. Und da hast du dann stellenweise gar kein Gefühl mehr für, okay, was ist das denn jetzt eigentlich wert, was ich da spiele? Und ein Hades wurde ja auch über Jahre hinweg entwickelt. Und natürlich ist das nicht 8 Euro wert. Aber ja, ey, wenn du es halt angeboten bekommst, nimmst du es halt trotzdem wahr. Ich kann mich davon nicht freimachen.
Das ist so ganz weirde Psychologie einfach. Wenn du ein Spiel für 60 Euro kaufst, dann fühlst du dich schon fast verpflichtet, mit diesem Spiel auch Zeit zu verbringen.
Hm.
Während du, keine Ahnung, bei einem Steam-Sale, wo du halt 4 Euro, 5 Euro für ein Ding bezahlt hast, dass du das erst mal liegen lässt und irgendwann mal, wenn du mal die Zeit findest, dass du da irgendwann mal wieder zurückkommst.
Hm.
Aber gut, ich glaube, letzten Endes ist jeder so für sich selber oder so für sein eigenes Verhalten verantwortlich und zuständig. Und wenn man sich die Spiele kauft, dann sollte man sie zumindest spielen. Und man sollte sich auch nicht zu schade sein, wenn halt ein Spiel einem besonders anspricht oder genau die richtigen Knöpfe drückt, die einem halt gefallen, dass man da auch jetzt nicht zwingend notwendig wartet, um da das Spiel zu kaufen, wenn man dann die finanziellen Mittel hat. Also es ist natürlich was ganz anderes, wenn man sich jetzt nicht jeden Monat einen Vollpreistitel leisten kann, dann sieht die Welt nochmal ganz anders aus. Es ist ein ganz sehr breites, vielschichtiges, kompliziertes Thema.
Mhm.
Aber ist, glaube ich, auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass halt Entwickler das nicht einfach so hinnehmen möchten, weil da ganz viele Parameter eine Rolle spielen. Wie halt zum Beispiel, wie wir das angesprochen haben, dass sie nicht wollen, dass die Spiele unter Wert verkauft werden, weil diese Preise sich dann letzten Endes auch bei den Spielern halt einbrennen. Und das Spiel dann nicht kaufen wollen, wenn das Spiel halt wirklich veröffentlicht wird. Also das ist ja auch mit so die stärkste und wichtigste Zeit eines Spiels, wenn es die Zeit, wo es veröffentlicht wird, die erste Woche, da wird ja bekanntermaßen der meiste Absatz gemacht. Und dass da Leute oder Entwickler zurückrudern wollen, das ist, glaube ich, ein Stück weit verständlich.
Mhm, auf jeden Fall. Gut, aber lass uns mal vom Epic Games Mega Sale wegkommen und zu einem Punkt oder ein Ding, einer neuen Hardware, bei der ich weiß, dass du auch schon wieder, du kriegst juckende Finger. Du willst es, glaube ich, ausprobieren und du würdest es dir wahrscheinlich am liebsten direkt jetzt kaufen.
Ja,
und zwar absolut. Das Playdate. Was für ein weirdes Ding das ist. Es ist eine mobile Konsole von dem Publisher Panic, die unter anderem Firewatch vertrieben haben und zukünftig auch für Untitled Goose Game zuständig sind. Und das ist halt so ein kleines gelbes Ding mit einem kleinen Schwarz-Weiß-Bildschirm und mit einer Kurbel an der Seite. Und ich lese jetzt deinen Punkt hier vor. Hat eine fucking Kurbel, Mann. Was für ein seltsames Ding das ist. Ich hab's gesehen und war erstmal so, wollt ihr mich verarschen? Was ist das denn? Aber auf der anderen Seite, nachdem ich mich dann da ein bisschen mit beschäftigt habe, eigentlich ist es mega cool. Also es ist einfach ein unglaublich weirdes Stück Hardware, was aber total erfrischend ist zwischen diesen ganzen, ey, wir bringen jetzt mal unsere alten Konsolen als Mini-Konsole noch mal raus oder halt diesen ganzen Hardware-Blöcken, die wir uns unter den Fernseher stellen. Es ist halt was vollkommen anderes. Man muss dazu sagen, rauskommen soll es, glaube ich, Anfang nächsten Jahres. Mhm. Und auf diesem Handheld werden erstmal 12 Spiele, ist das richtig? 12?
12 Spiele sind dafür geplant, aber es werden nicht 12 Spiele direkt zum Start veröffentlicht werden. Es hat nämlich einen ziemlich interessanten Kniff, und zwar, wenn du dir dieses Playdate kaufst, das kostet übrigens 150 US-Dollar, so steht es zumindest auf der offiziellen Seite, und mit diesem Stück Hardware kommt erst einmal ein Spiel, und dieses eine Spiel kannst du spielen, und das kannst du eine Woche spielen, und das kannst du auch, keine Ahnung, so lange spielen, wie du willst, aber eine Woche lang wirst du nur dieses eine Spiel haben, und in der nächsten Woche kommt ein neues Spielepaket via WLAN. Du hast keine Ahnung, was dieses Spiel ist oder von wem es entwickelt wurde. Auf jeden Fall bekommst du dann in der nächsten Woche ein neues Spiel, das du dann spielen kannst. Das kannst du dann wiederum eine Woche spielen. Also es ist auf jeden Fall in deiner Bibliothek und in der nächsten Woche gibt es wieder ein neues Spiel. Und das insgesamt für 12 Wochen. Insgesamt wird es dann 12 Spiele geben. Aber du wirst nicht wissen, von wem sie entwickelt wurden, was der genaue Kniff ist, wie der Titel ist. Du weißt nur, du wirst im Rahmen dieser 12 Wochen immer mal wieder pro Woche neue Game-Pakete bekommen via WLAN, um dann quasi jedes Mal wie so eine kleine Kinderüberraschung zu schauen, okay, was gibt es Neues, krasses Neues?
Das Konzept ist halt echt so weird, Alter.
Es ist so diese typische Indie-Konsole. Das ist gerade die Konsole, die der Indie-Markt gerade braucht. Und ich finde das echt geil, weil du hast diese Kurbel erwähnt. Da gibt es schon erste Namen, wie beispielsweise Keita Takahashi. Und der ist den meisten dafür bekannt, dass er Katamari entwickelt hat. Mhm. Und das gibt tatsächlich auf der Website von Playdate gibt es schon das allererste Spiel zu sehen von Keita Takahashi. Das wird quasi auch das allererste Spiel wahrscheinlich sein. Mhm. Wo du halt das Konzept dieser Handheld-Konsole halt ein Stück weit begreifen kannst. Und zwar ist dieses Spiel von dem Katamari-Entwickler vollends auf dieser Kurbel ausgelegt. Das bedeutet, du hast zwar ein D-Pad und einen A-B-Knopf, aber das Spiel lässt sich komplett nur mit der Kurbel spielen. Und es ist so weird einfach und aber gleichzeitig halt auch geil, weil du halt wirklich einfach ein neues Spielgefühl hast und du merkst, dass sich die Leute einfach Gedanken gemacht haben und geschaut haben, okay, wie können wir eine Handheld-Konsole entwickeln, die aber trotzdem noch einen gewissen Kniff mitbringt. Und mich hat das, keine Ahnung warum, aber mich hat das sofort irgendwie an Nintendo erinnert. Weil sie halt trotzdem, sie versuchen halt so eine bestimmte Basis zu liefern, aber trotzdem noch irgendwas Neues, so eine kleine Innovation mit reinzubringen, die stellenweise ganze Spiele verändern kann. Hm. Und das war für mich das perfekte Paradebeispiel. Es hat auch so mega weirde Klänge. Und wie das alles aussieht und wie die Mechanik dann auch ist. Es ist auch mega smart einfach, weil du mit der Kurbel kannst du quasi vor- und zurückspulen. Und wenn du die Kurbel nach vorne drehst, dann bewegt sich dein Charakter. Ich glaube, das Ziel des Spiels ist es, ein Date zu bekommen.
Mhm. Rechtzeitig zum Date da zu sein, ja.
Genau, ein Date wahrzunehmen. Und du verschläfst aber. Und du kannst aber mit der Kurbel irgendwie den Zeitpunkt deiner Ankunft bestimmen. Und während deines Weges kommen halt verschiedene Puzzle-Möglichkeiten. Und diese Puzzle-Möglichkeiten gilt es mit dieser Kurbel, mit der Rück- und Vorspulfunktion irgendwie zu meistern. Hört sich mega komisch an, macht aber auf dem Papier dann doch irgendwie Sinn oder auch nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass das mega charmant aussieht und das macht auf jeden Fall Bock auf mehr.
ich habe mich halt gefragt, wie lange, also das ist ja jetzt nur der erste Entwurf von dem Spiel. Und ich habe mich halt gefragt, okay, wie lange spielt man das denn dann letztendlich? Weißt du, man kann noch nicht die Tiefe erkennen, die dieses Spiel irgendwie haben wird. Wenn ich tatsächlich nur mit einer Kurbel beeinflusse, ja, eigentlich nur die Zeit beeinflusse und gar nicht mehr allzu aktiv ins Spiel eingreife.
Ganz ehrlich, ich glaube, dass, also es heißt Krankens Time Travel Adventure übrigens. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dich länger als eine Stunde irgendwie beschäftigt.
Ja, ja, nee, voll. Also es ist halt so ein kleines Ding. Und das muss ich sagen, ist so mein einziger, der einzige Wermutstropfen für mich persönlich. Also ich finde die Konsole charmant, ich finde das Prinzip total charmant, neu und aufregend, so, ne, dass man halt 12 Spiele bekommt, die dann immer in gewissen Abständen da ja auch bekanntere Namen sind, wie jetzt auch so ein Bennett Foddy oder sowas, der dieses Getting Over It gemacht hat, der da auch dran beteiligt ist. Das ist total cool. Und letztendlich sagt ja auch niemand, dass da nicht noch weitere Spiele kommen. Natürlich,
also doch, wenn nee, das wurde schon, es steht auch schon auf der Seite, das ist Season 1 und dann wird es auch eine Season 2 geben. Das ist schon ganz smart gemacht, dass sie versuchen, das via WLAN halt mit dem Netz zu verbinden, um dem Ganzen immer wieder mehr Nachschub zu geben.
Ich finde halt, das einzige Problem, das ich habe, ist tatsächlich der Anschaffungspreis. Ich finde, $150 ist schon nicht so wenig für so ein kleines Ding, weißt du? Also da hätte ich, glaube ich, mir fast gedacht, keine Ahnung, die Ouya, Rest in Peace, hat ja zum Beispiel 100 gekostet. Und ich finde, 100 wäre tatsächlich für so ein kleines Ding vielleicht der bessere Einstiegspreis gewesen. Mhm. Ich weiß es nicht. Das schreckt mich so ein bisschen ab, weil man, das ist halt letztendlich, du jetzt zumindest im jetzigen Moment, würdest du ja für etwas zahlen, wo du noch nicht weißt, was du bekommst. So, und das ist schon ein bisschen gewagt, für $150 für erstmal 12 Spiele zu zahlen, wo ich jetzt im Moment nur eins gesehen habe, wo ich weiß oder denke, dass es mich nicht länger als ein paar Stunden irgendwie beschäftigen wird, ist schon ganz schön heftig.
Kann ich komplett nachvollziehen. Und ich glaube, das Ding ist aber auch so, das wird auch so beworben. Also gerade auf der Website steht, ey, Playdate, es ist nicht ganz günstig, ist aber auch nicht mega teuer. Also es ist so ein bisschen die Mitte. Und ich glaube, so wird das auch ein bisschen kommuniziert, dass das eine Konsole für absolute Spieleliebhaber ist. Das ist halt nichts für den Massenmarkt. Dafür ist es einfach zu komisch.
Ja, ja.
Aber dafür, also wenn man den Bildern Glauben schenken kann, das sieht halt auch echt wertig aus. Also die arbeiten da mit echt ziemlich coolen Leuten aus Stockholm zusammen, und zwar Teenage Engineering, die dafür bekannt sind, die halt mehr so auf Hardware, ich glaube hauptsächlich im Musikbereich tätig sind und denen da so ein helfendes Händchen mitgegeben haben und für das hauptsächliche Design dafür verantwortlich sind. Und es sieht halt echt, es sieht gut aus, es sieht wertig aus. Und wenn du dir vor allem so eine Ouya anschaust, das war einfach nur so Plastikmüll einfach. Es hat sich wie so Fisher-Price angefühlt. Und auf sowas habe ich keinen Bock. Also wenn ich mir sowas anlege, dann will ich, dass das schön klein ist, dass das immer noch sich gut in der Hand anfühlt, aber trotzdem eine gewisse Wertigkeit mitbringt. Es muss jetzt kein iPhone sein, aber irgendwo zwischen Gameboy und iPhone fände ich tatsächlich ganz nice. Und so wirken die Bilder auch. Vor allem, wenn du dir den Bildschirm anguckst, das soll diese Ink-Technologie haben, die du stellenweise bei einem Kindle hast. Und jeder, der ein Kindle mal in der Hand hatte, weiß, wie unfassbar geil das aussieht. Und solche Spiele halt mit so einem Screen und mit dem Rundum-Paket, mit der Kurbel auch, die, wie gesagt, ziemlich abgefahren aussieht. Ich habe da echt Bock drauf. Und ich habe mich für diese Mailliste schon angemeldet. Wenn ich die Möglichkeit habe, werde ich es mir auch holen. Allein, weil ich mega neugierig bin, was die Entwickler da alles so sich einfallen lassen. Das sind die Namen, die wir schon kennen. Keita Takahashi und der liebe Kollege, der Getting Over It gemacht hat, Bennett Foddy, das sind schon zwei Namen, wo ich sold bin. Ich habe Bock drauf. Ich will mehr davon sehen und freue mich jedes Mal, wenn es neue interessante Ideen in dieser Industrie gibt, weil davon können wir echt nicht genug haben.
Mhm. Und endlich mal wieder Schwarz-Weiß-Spiele spielen, fantastisch.
Ey, finde ich geil. Es ist wirklich so eine richtige Hipster-Konsole, machen wir es nicht
so. Ja, voll.
Es ist halt wirklich so der für den Hippie-Indie-Markt. Aber ja. Ey, scheiß drauf, ich hab Bock drauf, Mann. Ich find's geil.
Ja, ja, wie gesagt, ich auch. Also bei mir ist es der einzige Wermutstropfen, ist der Preis. So, ich finde, das ist schon ganz schön heftig. Aber ja, ich lass mich überraschen. Ich glaube, wenn die mir ein, zwei Spiele noch zeigen, die mich dann irgendwie noch ein bisschen mehr reizen, dann werde ich wahrscheinlich auch zuschlagen. Aber ja, ey, witzige Ankündigung, sehr interessant, das Playdate. So, und dann lassen wir uns jetzt noch mal ganz schnell durch die letzte News hüpfen. Und zwar Microsoft und Sony kooperieren. Das ist jetzt schon eine etwas ältere News, deshalb würde ich das nur ja versuchen, ein bisschen flotter abzufrühstücken. Die Meldung gab es vor ja, 1,5 Wochen ungefähr. Ist ein Blogpost von Microsoft gewesen, glaube ich, die das angekündigt haben. Und auf dem Foto, wo einfach mal die Geschäftsführer von Sony und Microsoft da standen und grinsen, sich die Hände schütteln. Genau, Microsoft und Sony kooperieren und zwar in puncto, vor allen Dingen zumindest, bei Sachen Cloud-Diensten. Also sie wollen zusammen an einem Cloud-Dienst arbeiten und sich gegenseitig da ein bisschen unter die Arme greifen. Das bedeutet, Sony kann zum Beispiel auf die Microsoft Azure-Technologie zugreifen. Das ist dieser Cloud-Computing-Dienst von Microsoft. Und andererseits sowas wie das ganze Wissen, das Sony jetzt angehäuft hat durch sowas wie PlayStation Now, wiederum dann Microsoft mit Project X Cloud. Da werden sie sich halt einfach ein bisschen austauschen und außerdem auch so ein bisschen bei künstlicher Intelligenz. Da wurden sie noch nicht so spezifisch, wollen sie halt auch noch ein bisschen zusammen dran feilen. Und ja, als ich das gelesen habe, war gleich mein erster, also erstens war ich überrascht natürlich, dass die beiden, die sich ja einen relativ krassen Konkurrenzkampf leisten, was so Konsolen anbelangt, jetzt plötzlich dann händeschüttelnd dastehen und sagen, hey, cool, wir arbeiten zusammen. Auf der anderen Seite dachte ich mir halt auch so, ja, es macht schon Sinn, wenn Google Stadia da am Horizont sich abzeichnet, dass die beiden sich irgendwie zusammentun und versuchen, gemeinsam dagegen anstinken zu können, weil wir haben ja nun mal auch gesagt, Google hat ein sehr gut ausgebautes Netz und die sind da in diesem Punkt sehr stark und haben wahrscheinlich auch die haben halt einfach da einen krassen Trumpf im Ärmel, einen Ass im Ärmel, sagt man, glaube ich, so rum. Und dass die sich jetzt zusammentun, das macht da schon total Sinn. Es ist allerdings jetzt auch alles noch sehr unspezifisch. Also es ist wirklich nur so eine Absichtserklärung. Ja, wir wollen zusammenarbeiten. Ja, es geht um Cloud Computing und was auch immer. Aber letztendlich haben wir deshalb noch keinen konkreten Punkt, was daraus jetzt resultiert. Und was ich auch noch interessant fand, war eine Meldung wiederum von Kotaku, die gehört haben, dass das PlayStation-Team von dieser Kooperation komplett überrascht war. Die wussten vorher nicht Bescheid. Und da schien sich auch so ein bisschen Unmut kundzutun, weil ey, letztendlich arbeiten die gerade an der nächsten Konsole, die ja im krassen Kontrast und im krasser Konkurrenz zu Microsoft steht. Und ja, wenn du dann hörst, ach ja, übrigens, wir arbeiten aber mit Microsoft zusammen, dann überlegst du dir schon so, okay, scheiße, was bedeutet denn das jetzt für das Projekt, an dem ich gerade arbeite? Ändert sich dadurch irgendwas? Wir wissen ja nicht, wie sieht die PlayStation 5 aus? Wird sie krass auf einen Cloud-Dienst bauen oder nicht? Und ja, es sind interessante Sachen. Man merkt, dass da gearbeitet wird. Man merkt, dass sich auch Microsoft und Sony Gedanken machen, wie kann man diesem großen Google entgegentreten. Und keine Ahnung, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob du, also sowas wie Crossplay zum Beispiel, das war jetzt ja Ewigkeiten mega das Gesprächsthema, weil Sony eigentlich keinen Bock darauf hatte, dass Leute, die Microsoft-Konsolen nutzen, auch mit ihren Usern zusammenspielen können. Und für mich ist das jetzt aber gerade so ein Eingeständnis, dass das ja zukünftig kein Thema mehr sein wird. Und keine Ahnung, generell passt das zu der Strategie von Sony eigentlich gar nicht so gut. Also zumindest nicht das, was sie in den letzten Jahren so immer kundgetan haben.
Also für mich sieht das tatsächlich einfach nur nach so einer Aktion aus, okay, fuck, wir bekommen irgendwie das Flattern, weil wir gerade nicht darauf spezialisiert sind, für diese ganze Cloud-Technologie, und Cloud-Technologie wird anscheinend die Zukunft. Fuck, 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 was machen wir jetzt? Mhm. Du hast eben gerade Kotaku erwähnt. Ich glaube, der Hauptauslöser für die Story war Bloomberg. Und die haben diesen Prozess ein klein wenig näher ausgeführt. Und zwar hat Sony zuerst die Gespräche mit Amazon gesucht. Vor allem hat das den Hintergrund, dass das komplette PSN auf Amazon-Server basiert. Und sich die Leute gedacht haben, okay, dann sprechen wir erstmal mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten und die nicht direkt in unser Geschäftsfeld eingreifen. Mit Amazon hat das aber irgendwie nicht ganz so funktioniert und deswegen hat man sich dann wieder besprochen und anscheinend war Microsoft dann der letzte große Anker und man vergisst vielleicht, dass Microsoft aktuell zwar überhaupt nicht gut aufgestellt ist, was seinen Konsolenmarkt angeht, beziehungsweise was die Xbox One betrifft, aber Microsoft ist der fucking Pimp, wenn es um Cloud geht. Also diese Azure-Technologie, da stecken die gerade so viele Ressourcen rein, super viele Leute oder viele Technikpublikationen sagen, dass sie stellenweise Kopf an Kopf mit Google da aufgestellt sind. was mega abgefahren und absurd ist. Und deswegen ist es schon fast ein bisschen naheliegend, dass dann Sony zu Microsoft, zu ihrem direkten Konkurrenten geht und meint, ey, wir müssen uns zusammentun, um uns gegen Google aufzubäumen. Zumindest wirkt das so. Ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall zeigt das, was für eine krasse Signalwirkung das hat. Wie heftig die Situation sein muss bei Sony, dass sie zu Microsoft gehen, um da diese Kooperation zu suchen. Wie das dann letzten Endes genau aussehen wird, keine Ahnung. Ich glaube, im selben Atemzug haben sie auch nochmal erwähnt, dass ihr wichtigstes Produkt immer noch Exklusivtitel sein werden. Das bedeutet, egal ob jetzt Hardware oder nur noch digital, Sony wird immer versuchen, seine krassesten Marken irgendwie unter seinem Dach zu bekommen, was auch vollkommen logisch ist. Aber im Endeffekt werden sie dann immer und wirklich immer Lizenzgebühren an Microsoft abgeben. Also Microsoft wird immer einen Benefit davon ziehen, wenn Sony erfolgreich ist. Und das ist für Microsoft der absolute Jackpot. Also vor allem im Long Run. Ich glaube, ich habe keine Ahnung, ich habe leider die Statistik nicht im Kopf genau, aber ich habe irgendwo, oh, es wirkt mega unseriös, aber ich habe irgendwo gelesen, dass, glaube ich, der Marktanteil von Streaming-Services bis 2023 nur 4% oder so betragen wird. Also im Was so kurzsichtig betrachtet, ist das für PlayStation überhaupt kein Ding. Aber ab dann soll es halt immer sukzessive steigern, sich erhöhen. Und deswegen kann das für Microsoft echt ein krasser Gamechanger werden, vor allem für die Zukunft, wenn sie halt obendrauf auch nochmal ihre eigenen Sachen in diese Azure-Technologie draufpacken. Und das hast du ja jetzt gerade im Rahmen der letzten Gamescom oder kurz nach der Gamescom in ihrem Stream gesehen, wie viel Ressourcen die da reinpacken und wie viel sie versuchen, unter dieser Technologie unterzubekommen, dass du stellenweise ein Forza Horizon auf deinem Smartphone spielen kannst und so weiter und so fort. Das ist für Microsoft, diese News ist für Microsoft der absolute King. Also sie können sich gerade nichts Besseres vorstellen, aber umso bitterer für die PlayStation-Leute, die A, davon nichts wussten und B, zukünftig halt zusehen müssen, dass sie ja irgendwie ihre zukünftige Marktstrategie so aufziehen, dass sie halt so jemanden wie Microsoft nicht gegen die, nicht gegen den Kahn pinkeln. Ich glaube, sowas wie diesen Clip mit Shuhei Yoshida, wo er dieses Gebrauchtspiel da dem Adam Boyce gibt. Ich glaube, sowas kannst du zukünftig nicht machen, wenn du mit den Leuten zusammenarbeiten möchtest.
Nee, genau. Das meine ich halt so. Ich finde, das ist schon eine krasse Kehrtwende, so was die ganze Strategie und PR angeht, dass da jetzt halt dann doch das Einverständnis ist und ja, wir wollen zusammen kooperieren. Und ich bin halt auch gespannt, was das dann konkret heißt. Also in diesem Artikel, wo es um das PlayStation-Team geht und dass sie halt überrascht waren von der Ankündigung, da hat halt Sony wohl auch gleich den Mitarbeitern zu verstehen gegeben, dass sich nichts an dem Konzept oder an der Entwicklung der PlayStation 5 ändert dadurch. Und ich bin halt auch gespannt, wann diese Kooperation denn dann auch wirklich Früchte trägt. Also ob man das wirklich dann schon in der nächsten Konsolengeneration früh sieht oder ob das vielleicht noch länger braucht, bis da wirklich was um die Ecke kommt. Ja, aber ja, trotzdem eine echt spannende Meldung, aber auch eine, die so ein bisschen signalisiert, so okay, Microsoft und Sony, die haben schon auch vielleicht ein bisschen kalte Füße bekommen.
Sony vor allem, also ich glaube, Microsoft ist ganz gut aufgestellt, aber
ja,
was Sony angeht, I don't know.
Also ja, was so die Technik angeht, aber trotzdem haben sie ja keine Sicherheit. Also nur weil sie einen guten Cloud-Dienst haben, bedeutet das ja nicht, dass sie Erfolge feiern, so. Also klar, darum geht's ja gerade bei dieser Kooperation. Aber ich glaube trotzdem, dass sie auch deshalb, wie du ja schon gesagt hast, wenn es so um Lizenzgebühren oder sowas geht, dass sie sich halt schon irgendwas suchen, womit sie halt eine zusätzliche Sicherheit bekommen. Weil sie wissen halt ja nicht, wie die nächste Xbox ankommt und ob da gute Umsätze mitgemacht werden. Deshalb glaube ich, dass schon beide dadurch stark profitieren, wie du auch gesagt hast. Aber absolut, halt auch, dass beide ein bisschen kalte Füße haben. Also ich finde, das sagt das schon ganz deutlich aus.
Ja, mal gucken, ey, keine Ahnung. Ich glaube, ich weiß auch noch nicht, ob das die letzte Konsolengeneration wird, die wir so in der Form sehen werden. Also die nächste. Aber es deutet alles darauf hin, dass diese Art von Spielen immer weiter wegrationalisiert wird, was mich ein bisschen wehmütig macht.
Naja, noch ist es ja nicht Thema. Also ich glaube, wir werden jetzt erstmal die kommenden Monate die nächsten Konsolen sehen. Darauf kann man sich jetzt erstmal einstellen und freuen. Und dann schauen wir mal, wie sich das halt entwickelt. Also ich bin da jetzt gerade noch nicht so, dass ich das Ende der Konsolen direkt vor mir sehe.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Wir sind irgendwann in 20 Jahren mittendrin in diesem ganzen Streaming-Ding und irgendwann kommt dann wieder jemand, ey, das ist Hardware, wir bauen wieder auf Hardware und jeder rast aus wie beim Playdate.
Dann kommt die PlayStation 6 mit einer Kurbel und Schwarz-Weiß-Display. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben alle News durch. Alle, ja, die wir jetzt gerade zumindest besprechen wollten. Ist ja schon ein bisschen was passiert, aber ich glaube, das soll es gewesen sein, oder?
Absolut. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge unterbekommen.
Yes.
Aber das soll nicht das Ende gewesen sein, beziehungsweise es ist das Ende für heute. Ich habe überhaupt nichts mehr. Ich muss jetzt dringend was trinken gehen.
Ja, klingt gut. Ich auch.
ABXO B-Side wird hoffentlich bald weitergehen mit der 11. Episode. Hört, hört. Und wir wollen am besten weitermachen, natürlich ganz klassisch mit den News und Spielen, aber wir haben es vorhin oder ganz zu Beginn schon kurz erwähnt, wir wollen natürlich auch mal wieder eine Mailbag-Folge machen, deswegen hier nochmal der ganz kurze Aufruf, schickt uns bitte eure Fragen, egal auf welche Plattform, sei es über Hashtag ABXO, über persönliche Nachricht, über Mail, ihr könnt uns überall erreichen, auch privat über Twitter, Sebastian unter @hetmunk und mich unter @Hypekultur. Da würdet ihr uns einen ganz, ganz großen Gefallen tun. Neben den ganzen anderen Kram, wie beispielsweise Bewertungen schreiben und so
weiter
und so
fort. Ich will die 200 nächste Woche haben.
Ich fühle mich ein bisschen schlecht.
Bisschen utopisch, ja, ich mich auch.
Ein bisschen auf die Nerven.
Bisschen eklig. Ey, aber es hat funktioniert. Ey, 100 positive Bewertungen. Nein, wenn ihr den Podcast mögt, dann gebt uns eine Bewertung. Wir sind, also 200 muss auch nicht nächste, vielleicht die Woche da drauf, aber muss noch nicht nächstes Wochenende sein. Aber wie immer wäre das natürlich eine große Unterstützung. Es freut uns sehr, dass wir jetzt die 100 geknackt haben. Das ist ja auch ein bisschen Bestätigung, dass es ganz okay ist, was wir hier machen. Vielleicht okay ist vielleicht das richtige Wort. Es ist ganz okay, was wir hier tun. Und das freut uns sehr. Deshalb macht gerne weiter, unterstützt uns, schreit raus, wenn ihr irgendwas gut fandet, schreit raus, wenn ihr irgendwas nicht so gut fandet und schickt uns gerne Nachrichten und genau, für die Mailback-Folge gerne Fragen. Wir sind immer da. Wir freuen uns. So, aber jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend.
Ja. Macht's gut, vielen Dank und auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Freunde.